Ja, vielen Dank, ihr lieben Musiker. Das tut einfach gut, hineingenommen zu sein in die Gegenwart Gottes und auch schon das Thema so ein bisschen vorzubereiten, uns warm werden zu lassen. Wir wollen uns ja halt nochmal neue Gedanken machen über die Vaterliebe Gottes in Jesus Christus. Aber ich möchte euch zuvor fragen, wer von euch kennt Walter? Ja, also auf der Seite auf jeden Fall mehr. Wer kleine Kinder hat, der müsste eigentlich den Walter auch kennen. In den Wimmelbüchern kommt er immer zum Vorschein. Auf den Bildern, die es da gibt, sind hunderte von Menschen abgebildet, sei es in gewissen Szenen in einer Stadt oder auf Jahrmärkten oder in Personengruppen. Und Walter ist immer gleich bekleidet. Also wie ihr ihn hier vorne seht, mit einer Brille, mit einem rot-weiß gestreiften Pullover und die Pudelmütze in der gleichen Farbe. Und auf jeder Seite eines Kinderbuches fragt man sich, und wo versteckt sich Walter? Und es ist immer eine schöne Sache, mit den Kindern dann diesen Walter zu suchen. Und noch schöner ist, wenn man ihn findet. Und ich habe euch so ein Bild mitgebracht und möchte euch fragen, na, wo versteckt er sich, der Walter? Wer hat ihn gefunden? Hier. Sven? Also links unten, zweite Reihe hoch, der vierte von links. Habt ihr? Ja. Okay, ihr habt Walter. Aber jetzt habt ihr auch nochmal genauer hingeschaut. Was kann man bei der Suche nach Walter noch entdecken? Ja, viele Nationen. Noch konkreter. Mit dem nächsten Bild, schaut mal hin. In diesem Bild sind lauter Fußballer versteckt. Erkennt ihr welche? Links oben, Kaká, Ronaldo, Platini, Messi, Figo, Ronaldinho, Bobby Charlton und wie sie alle heißen. Und wenn ihr jetzt noch mal genauer auf die Fußballer hinschaut, was erkennt ihr dann? Ich habe es hier vorne akustisch nicht verstanden. Wer ist nicht dabei? Fritz Walter. Achso, der Walter. Ja, der ist nicht dabei, genau. Aber auch kein Deutscher, ne? Fritz Walter ist nicht dabei, Lothar Matthäus ist auch nicht dabei und wie sie alle heißen. Das glaube ich, soweit ich weiß. Weiß ich nicht genau, ich glaube es eher nicht. Aber es sind schon mal Fußballer aus unterschiedlichen Ländern, aus unterschiedlichen Zeitepochen. Und wenn wir jetzt nochmal ganz genau hinschauen, dann merken wir etwas, und das muss ich jetzt die Fußballfachleute fragen an dieser Stelle, das sind alles, mit dem nächsten Bild, Weltfußballer gewesen. Das heißt, sie hatten diesen goldenen Ball, Ballon d'Or, einmal gewonnen und wurden als Weltfußballer des Jahres tituliert. Und wenn ihr das ganz genau wissen wollt, dieser Weltfußball, den ihr hier seht, der gehört dem Figo. Das ist der obere Reihe gleich rechts neben dem goldenen Ball, Fußballer aus Portugal und vor Ronaldo, Cristiano Ronaldo, der große Star im portugiesischen Fußball. Aber jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum erzähle ich euch das alles? Warum nehme ich euch auf diese Spur mit hinein, mal genauer hinzuschauen? Wir haben heute Morgen jetzt keine Kinderstunde und den Walter wollen wir jetzt auch gleich mal vergessen. Wobei ich sagen muss, nachher kommt dann nochmal der Walter. Ne? Aber wir haben auch keinen Mittagstalk über Fußball. Aber ich wollte mit dieser Kinderfigur Walter uns etwas verdeutlichen, nämlich die Tatsache, dass es für uns Christen auch immer wieder gilt, einmal genauer hinzuschauen. Und wenn wir genau hingeschaut haben, dann nochmal genauer hinzuschauen und vielleicht auch nochmal genauer als genauer hinzuschauen. Und dazu möchte ich uns heute Morgen einladen, umso mehr, weil unser heutiger Predigttext genau dazu auffordert, einmal genauer hinzuschauen. Und wir wollen dieses Verslein, das wir heute miteinander betrachten, einmal hier vorne lesen. Unser Thema lautet, schau, wie sehr Gott dich, der Vater, liebt. Fortsetzung, Jochen hat schon angekündigt, zum Glaubenskursthema letzten Dienstag. Und wir lesen dieses Verslein, 1. Johannes 3, Vers 1. Und da schreibt Johannes, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Die Bibel hat es schon in sich. Wer sich ehrlich mit ihr beschäftigt, der merkt, das ist nicht einfach nur so ein Buch. Hier habe ich Gottes Wort vor mir. Und deshalb lohnt es sich auch genauer hinzusehen, weil wir merken oder spüren, hier liegt Ewigkeitswert in dem, was hier so berichtet wird. Und was will Gott mir wohl heute sagen? umso mehr sollten wir genauer hinschauen, wenn uns die Bibel auch noch auffordert, wie an dieser Stelle. Hier werden wir regelrecht aufgefordert, noch genauer hinzuschauen als sonst. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es auch. Ich möchte uns heute Morgen einladen, dreimal genauer hinzuschauen. Und wir schauen gleich mal auf das erste Wort, nämlich auf das Sehen. Seht einmal wieder genauer hin. So beginnt der Johannes hier seine Ausführungen. Das Seht, das meint nach allem, was ich Johannes jetzt schon geschrieben habe, wir befinden uns ja mittlerweile schon im dritten Kapitel dieses Briefes, also seht nach allem, was ich euch, der Johannes, der Apostel und der Bruder Jesu, euch bisher geschrieben habe, richtet eure Augen jetzt mal auf das, was ich jetzt sagen möchte. Spitzt eure Ohren und hört mal auf das, was ich euch jetzt mitteilen möchte. Konzentriert euch im Denken mal auf das, was jetzt gleich kommt. Öffnet euer Herz einmal für das, was ich jetzt euch ins Herz schreiben möchte. Und gebt mir, dem Johannes, einmal Gehör und eure Aufmerksamkeit. Wozu oder warum? Weil das, was ich euch jetzt sage, das ist ungemein wichtig für euer Verständnis von Gott selbst. Und es ist ungemein wichtig, weil es etwas klärt, wer ihr aus Gottes Sicht dem Wesen nach, der Stellung nach seid. Das wird hier geklärt. Und man könnte sich ja fragen, warum musste Johannes das in aller Welt oder besser gesagt in Gottes Namen schreiben? Warum musste Johannes das in Gottes Namen hier in diesem Brief schreiben? Warum hat er das getan? Nicht so einfach, weil es uns nicht so genau erklärt wird. Aber ich glaube, vielleicht hat er gemerkt, dass der geistliche Blick der Leser, an die er schreibt, getrübt ist. Neblig, wie so ein trüber Novembermorgen. Ich bin ja mal gespannt, ob wir den November noch so klassisch erleben werden, als ein Monat, wo alles so trüb und schon dunkel ist, man manchmal nicht so eine klare Sicht hat. Aber so könnte vielleicht der geistliche Zustand dort der Leser gewesen sein. Dass sie geistlich betrübt waren, getrübt waren in ihrem Blick, aber vielleicht auch im Glaubensleben etwas betrübt, dass die Freude an Jesus, dass die Freude des Miteinander unterwegs sein als Glaubende vielleicht auch betrübt war. Also der geistliche Blick getrübt und das Glaubensleben vielleicht ein Stück weit betrübt. Und dann kommt jetzt Johannes mitten hinein und sagt, jetzt schaut mal wieder genau auf das hin, was ich euch jetzt von Gott im Namen Gottes sagen möchte. Und dazu schauen wir jetzt auf den zweiten Blick. Seht genau hin, und zwar auf die Liebe Gottes des Vaters. Ich finde es gar nicht so einfach, darüber zu predigen. Ist auch nicht so einfach für euch, dazu zu hören, weil es für uns schon so geläufig ist, schon so klar ist, schon so abgehakt ist. Und das Spannende wird heute Morgen sein, dass sowohl ich als Redner und ihr als Zuhörer, dass wir uns beide Seiten von Gott her öffnen und sagen, Herr, hilf uns, dass wir das neu verstehen und dass wir neu hinsehen, auch mit dem Herzen neu hinsehen heute Morgen. Mit den Ohren, mit den Augen. Einfach mal ganz dabei sind. Am letzten Dienstag haben wir etwas davon gehört, wie Gott seine Liebe seinen Söhnen erwiesen hat in diesem Gleichnis Lukas 15. Erinnert ihr euch, die er da war am letzten Dienstag? Aber die anderen kennen dieses Gleichnis ja auch. Jesus stellt uns so den Vater und seine Söhne vor. Da waren zwei verlorene Söhne. Der eine war ganz weit weg von dem Vater, der andere war ganz nah dran, aber innerlich weit weg. Beide hatten immense Beziehungsschäden angehäuft in ihrem Leben. Und jetzt fokussieren wir uns nur auf den Vater. So haben wir es am Dienstag ja auch gemacht. Dem einen ist er entgegengegangen, der sich besonnen hat und zurückkam. Er läuft ihm schon entgegen, fällt ihn uns im Hals. Und der andere, der nachher nicht mitfeiern wollte, der Ältere, dem ist er nachgegangen und wollte ihn zurückholen ins Vaterhaus. Beide Bewegungen waren eine Bewegung der Liebe. Die Schuld war groß, haben wir eben gesungen in einem dieser Lieder. Die Schuld war groß bei den beiden Söhnen, aber die Liebe des Vaters war größer. Und er hat sie zurückgeliebt. Er hat sie immer weiter geliebt und er hat sie trotzdem geliebt. Und erinnert euch noch, wir haben aufgehört am Dienstag mit dieser Liedzeile. Ich danke dir, Herr, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und da steht ganz bewusst trotzdem und nicht deshalb. Ich danke dir, Herr, dass du mich kennst und deshalb liebst. Das würde uns so gut gefallen. Aber der Liedtexter hat schon recht. So steht's in der Bibel. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und so hat Jesus den Vater vorgestellt. Nicht weiterlieben, zurücklieben, trotzdem lieben. Und ich habe mich gefragt, ob Johannes bei seinem Satz hier vielleicht an dieses Gleichnis von Jesus gedacht hat. Wissen wir nicht. Vielleicht hat er aber auch eher an Krippe und Kreuz gedacht, deshalb habe ich uns dieses Bild mitgebracht. Weil er das doch auch erlebt hat, zumindest Jesus Christus am Kreuz. Beide, Krippe und Kreuz, haben Jesus getragen. Ist es nicht so? Die Krippe hat Jesus in die Welt getragen und das Kreuz hat Jesus aus der Welt hinausgetragen. Beide sind aus demselben Holze geschnitzt, wie man so schön sagt, nämlich aus dem Holz der göttlichen Liebe zu uns. Gott wird Mensch, um uns nahe zu sein. Jesus Christus, der Sohn Gottes, stirbt am Kreuz für uns. Wir werden es nachher im Abendmahl ja wieder hören. Aus dem Holze der göttlichen Liebe geschnitzt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab in die Krippe und dahin gab an das Kreuz, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern das ewige Leben hat. Krippe und Kreuz, undrückliche Zeichen dafür, dass Gott uns Menschen liebt. Und auch ein Erweis, dass Gott uns aufsucht, besucht und dass er uns heraushilft. Ich weiß nicht, wer von euch Jacques Monod kennt. Ich muss gestehen, ich kenne ihn auch nicht, obwohl ich 14 Jahre alt war, als er gestorben ist. Also vielleicht hätte ich ihn nicht kennenlernen, aber vielleicht mal was von ihm lesen. Aber mit 14 Jahren hatte ich andere Interesse, als einem französischen Molekularbiologen und Nobelpreisträger irgendwie Aufmerksamkeit zu schenken. Aber er hat auf jeden Fall etwas geschrieben, wo ich sagen würde, hier liegt er falsch. Er hat vielleicht vieles richtig gesehen, hätte auch keinen Nobelpreis bekommen, aber in diesem Zitat liegt er falsch. Er sagt, der Mensch lebt heimatlos am Rande des Universums und singt dort sein Lebenslied und keiner hört ihm zu und keiner sucht ihn auf. Das war so sein Resümee. Der Mensch lebt heimatlos am Rande des Universums, singt dort sein Lebenslied und das Tragische, keiner hört ihm zu und keiner sucht ihn auf. Ich möchte lieber Johannes zustimmen, der sagt, Gott, der Vater, hat uns seine Liebe erwiesen. Kreuz, Krippe und Kreuz stehen untrüglich dafür. Wir Menschen sind nicht dem blinden Schicksal ausgeliefert. Wir werden nicht wie ein Blatt durch die Jahre hier hin und her bewegt und mit 80 Jahren einfach von der Erde weggefegt. Wie traurig wäre das. Nein, wir Menschen werden geliebt von Gott, dem Schöpfer des Universums, so sehr geliebt, dass er uns seinen Sohn anvertraut. Und jetzt möchte ich uns ein klein wenig mit hineinnehmen, dass es für Gott vielleicht den Vater gar nicht so leicht war, uns seinen Sohn anzuvertrauen. Wir tun uns manchmal auch ganz schön schwer, unsere Kinder jemand anderem anzuvertrauen. Und wir schauen schon ganz genau hin, zumindest habe ich es gemacht bei meinen 4 Töchtern und meine Frau auch. Wir schauen schon ganz genau hin und überlegen uns und fragen uns, welchen Kindergarten können wir unsere Kinder anvertrauen? Welche Schule wollen wir unsere Kinder anvertrauen? Welches Land, welche Stadt, welche Familie für einen Schüleraustausch kommt für mein Kind in Frage? Wir schauen schon ganz genau hin, wenn es darum geht, jemand anderem unsere Kinder anzuvertrauen. Und wie vorsichtig, vielleicht auch zögerlich, nur sind wir, wenn wir jemand unser Auto ausleihen. Wer macht das gerne, das Auto ausleihen? Oh, also alle beim Tobias Mockler melden. Tobias, Entschuldigung, nein. Aber wie schwer tun wir uns? Wir gucken ganz genau hin, wem ich das Auto ausleihe, nicht? Wem vertraue ich meine Firma an? Oder wem überschreibe ich meinen Hof, mein Haus? Wem gebe ich meinen Bücherschrank, mein Lebenswerk? Wem vertraue ich das an oder übergebe ich es? Wir schauen ganz genau hin und tun uns oft damit nicht so. Und das fällt uns nicht einfach. Und jetzt tut Gott das wohlwissend, wie es dann in der Bibel heißt, und wieder schreibt uns das Johannes in seinem Evangelium 1, Vers 11. Er, Jesus, kam in seine Welt, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sie wollten ihn nicht. Und Gott, der Vater, hat es gewusst, wo er seinen Sohn hineinschickt. Er schickt ihn in das, was er geschaffen hat, aber sie werden meinem Sohn feindlich begegnen, bis hin zur Feindlichkeit. Und trotzdem schickt Gott seinen Sohn und der Sohn geht und vertraut sich uns an, wird Mensch. Wir Menschen weisen Jesus ab, aber Gott erweist seine Liebe gerade darin, dass er sich davon eben nicht abhalten lässt. Merkt ihr, wie groß und tief die Liebe Gottes zu uns Menschen ist? Es gibt diesen Spruch, willst du Gott ins Herz sehen? Musst du zu Krippe und Kreuz hingehen. oder ich sag's mal noch anderen Spruch, die Liebe geht durch den Magen, umgedreht sagt der Volksmund, aber wir könnten von der Bibel her sagen, die Liebe Gottes geht durch Krippe und Kreuz. Die Liebe Gottes geht durch Krippe und Kreuz. Und wenn wir bei Krippe und Kreuz noch genauer hinsehen, das wollen wir heute ja tun, noch mal genauer hinsehen hier, dann merken wir, dass die Liebesgeschichte Gottes, die sich in Krippe und Kreuz für uns so deutlich zeigt, dass das zutiefst eine Leidensgeschichte ist. Ja, Leiden und Lieben hängt ganz eng zusammen, auch in unserem deutschen Sprachgebrauch, nicht? Nehmt mal das Wort Lieben und nehmt das Wort Leiden. Tauscht einmal I und E aus und dreht das B um und macht daraus ein D und schon habt ihr Leiden. So schnell wird aus Lieben Leiden. Die Liebesgeschichte Gottes mit uns ist zutiefst eine Leidensgeschichte. Und wenn du jemanden lieb hast, dann sagst du manchmal auch du, dich kann ich leiden. Nicht? Dich kann ich leiden. Und bring zum Ausdruck, ich mag dich, ich liebe dich. Zugespitzt formuliert, sagt Gott in Christus vielleicht so zu uns, weil ich dich liebe, kann ich dich leiden. Aber weil ich dich liebe, kann ich auch für dich leiden. Und weil ich dich liebe, will ich für dich leiden. So wertvoll bist du mir. Und weil ich dich liebe, muss ich sogar für dich leiden. Zur Schuld beladen bist du. Fazit, die Leidensgeschichte Jesu ist der Höhepunkt der Liebesgeschichte Gottes. Und Krippe und Kreuz stehen dafür. Welch eine grandiose Liebe. Welch ein großartiger Gott und welch ein wunderbarer Erweis, dass Gott uns wirklich liebt. Nicht wahr? Aber was bezweckt diese großartige Liebe Gottes? Welches Ziel verfolgt Gott mit dieser Liebe, die sich so aufbraucht und die sich so hingibt, die so groß und so tief ist? Die Antwort gibt uns Johannes in diesem Predigttext. Wir schauen nochmal genauer hin. Das ist der dritte Gedanke. Seht genau hin, ihr seid Kinder Gottes. I'm a child of God. Darf ich dich was fragen? Wie geht es dir, wenn du darüber nachdenkst, was du hier vorne jetzt liest? Ich bin ein Kind Gottes. I'm a child of God. Wenn du darüber nachdenkst, wenn du es mal neu aufnimmst, die Liebe Gottes, die sich in Krippe und Kreuz so stark erweist, verfolgt also den Zweck, mir die Kindschaft bei Gott zu geben. Die Leidensgeschichte Jesu, die so groß und so tief ist, hat dieses große Ziel, dass ich ein Kind Gottes werden darf und soll? Also erst einmal möchte ich sagen, Herr, wie groß muss deine Sehnsucht nach dir und nach mir sein, dass du das tust und auf dich nimmst? Wie tief muss deine Liebe sein, dass du das willst, dass wir deine Kinder werden? Und jetzt möchte ich ganz persönlich fragen an der Stelle. Und ich hoffe, ihr erlaubt es mir. Oder ich mache es trotzdem, auch wenn es mir jetzt nicht erlauben würde. Wie siehst du zutiefst deine Beziehung zu Gott, dem Vater, der dich liebt? Wie siehst du zutiefst deine Beziehung zu Gott, dem Vater, der dich so tief und mit dieser intensiven Liebe liebt? Siehst du dich vorwiegend als Diener Gottes? Als Diener Gottes, der treu mit Gott in dieser Welt unterwegs ist und in der Gemeinde Gott mit seinen Gaben dient? Verstehst du dich vorwiegend als Diener Gottes? Oder verstehst du dich vorwiegend als Versager Gottes? Als Versager Gottes, der sagt, ich werde diesen biblischen Maßstäben einfach nicht gerecht. Den anderen klappt es viel besser, Jesus irgendwie konsequent und geheiligt danach zu folgen. Ich schaff's einfach nicht, ich krieg's nicht unter die Füße, ich fühle mich in meiner Beziehung zu Gott, dem Vater, eher als ein Versager. Oder siehst du dich als den Mahner Gottes vorwiegend, der immer mit der Bibel unterm Arm und mit Argusaugen unterwegs ist, weil er über Gottes Wort und die Gemeinde zu wachen hat? Oder siehst du dich als Mitläufer Gottes, der versucht, Schritt zu halten, aber dabei außer Puste kommt und in der Nachfolge nicht mitkommt in der Gemeinde? Unter den Christen? Oder siehst du dich zutiefst und zuerst als das, was Johannes hier schreibt, als ein Kind Gottes, dem Gottes ganze Liebe und dem Gott das Recht gibt, sich Kind Gottes zu nennen Und das schreibt Johannes auch in seinem Evangelium 1, Vers 12. Wie viele Jesus aber aufnahm, denen gibt Gott das Recht oder die Macht oder die Vollmacht, sich Kinder Gottes nennen zu dürfen. Hast du Jesus in deinem Leben aufgenommen, dann breite Brust und sag es laut hinaus, ich darf mich Kind Gottes nennen. Gott gibt mir das Recht dazu. Vielleicht mal ein T-Shirt drücken lassen, wo das draufsteht. Kind Gottes. Wie siehst du dich und wie verstehst du dich in deiner Beziehung zu Gott? Und ich möchte es nochmal auf ein anderes Level heben. Anders gefragt, was ist deine Identität in Gott, dem Vater und in Jesus Christus? Was ist deine Identität? Ich bin aber dankbar, dass es dieses Bild gemalt hat. Hier vorne, ihr könnt es lesen, nicht Identität. Es hängt schon seit einiger Zeit und es wird jetzt auch noch ein paar Wochen hier hängen bleiben. Und das soll uns immer wieder an das erinnern, um was es heute geht. Was ist denn von Gott her gesehen wirklich unsere Identität? Und der Norbert hat jetzt dazu auch wunderschöne Postkarten gemacht. Die könnt ihr gerne hinten an den Infotischen und Stehtischen mitnehmen. Und er hat auch ein bisschen was dazu geschrieben. Ich lese euch mal ein paar Sätze vor. Er sagt, die drei T's sind hervorgehoben, nicht in Kreuzesform. Erinnert an Golgatha. Sie erinnert an die drei Menschen in Golgatha. Natürlich der Goldene in der Mitte, Jesus Christus. Links in Rot ein Kreuz, ein T in Kreuzesform und am Ende auch noch einer. Sie erinnert an die drei Männer auf Golgatha. Jeder der beiden Männer neben Jesus hat sich in seiner Beziehung zu Jesus eindeutig positioniert, schreibt Norbert auf seiner Karte. Der erste, der ich denke, ist der mit, ich habe Norbert nicht gefragt, aber Norbert, ich glaube, ist der des Kreuzesform mit der Rote, nicht? Der das Blut Jesu für sich angenommen hat. Ich interpretiere es jetzt mal so. Das sollte man eigentlich nicht machen, ein Künstler selber zu interpretieren, aber Norbert, ist es so? Kannst du sehen, dankeschön. Dann sehen wir es jetzt mal heute Morgen so. Also, das ist der, der Jesus sein Leben in der Sterbestunde noch angenommen hat. Und auch da, die Schuld war groß, aber die Liebe Jesu war größer. Die Liebe des Vaters ist größer. Der andere hat sich anders positioniert. Die Identität in Christus zu erkennen, so heißt es in der Postkarte, hilft uns in der Berufung für unser Leben als Christ. Die Identität in Christus zu erkennen, darum geht es, ihr Lieben. Und darum geht es auch mit diesem Predigttext heute Morgen. Ich meine, dass das Bild und die Worte genau das untermalen, worum es Johannes hier im Predigttext heute geht. Deine Identität, was dich ausmacht als Christ, liegt zutiefst darin, Kind Gottes zu sein. Deine Berufung, wozu du als Christ berufen bist, besteht zuallererst darin, Kind Gottes zu sein. Nicht Diener zu sein, nicht Jünger zu sein, nicht Mitarbeiter, nicht Mahner, nicht Mitläufer und was alles. Alles wichtig, gehört alles mit hinein. Aber zutiefst geht es darum, Kind Gottes zu sein, sich so zu verstehen. Woran kann man das noch festmachen, außer an diesem Vers? Ich möchte euch ein anderes Bibelwort nennen, das Leute kennen, die in der Bibel lesen. Und darüber wird oft an Weihnachten gepredigt. Galater 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllet war, nicht, sandte Gott seinen Sohn. Und dann kommt, geboren unter der Jungfrau, unter das Gesetz getan. Und jetzt kommt der Zweck und das Ziel, warum Gott seinen Sohn sandte. Zwei Dinge werden hier genannt. Auf dass die, die unter dem Gesetz waren, losgekauft werden. Also, dass wir frei werden. Dass wir wieder Zugang zum Vater finden, dass wir in Jesus Christus wieder das ewige Leben haben. Und dann kommt das Zweite. Und jetzt, und das hat mich aufhorchen lassen, damit wir die Kindschaft empfangen, ihr Lieben. Habt ihr Weihnachten mal unter diesem Gesichtspunkt gesehen? Gott sandte seinen Sohn, als die Zeit erfüllt war, damit wir die Kindschaft empfingen. Zugespitzt heißt, dass der Sohn Gottes wird ein Menschenkind, damit Menschenkinder Söhne Gottes oder Töchter Gottes werden. Also als mir das aufgegangen ist, seitdem sehe ich Weihnachten in einem ganz anderen Licht. Und ich danke jedes Jahr an Weihnachten, Herr, dass ich dein Kind sein darf. Das war dein Ziel, das war der Zweck von Weihnachten, vom Kreuz, von Auferstehung, von Himmelfahrt, wieder uns zurückholen ins Vaterhaus bei der Wiederkunft. Du wirst deine Kinder haben bei dir im Vaterhaus. Das ist unsere Identität. Weihnachten in einem neuen Licht. Und jetzt möchte ich mit der Flipchart ein klein wenig verdeutlichen. Ich hoffe, ihr seid nicht schon müde, was die Flipchart anbelangt, weil sie jetzt auch jeden Dienstag in Einsatz kommt. Jetzt sagt vielleicht einer, als auch noch Sonntag schon wieder. Aber ich wusste nicht, wie ich es anders verdeutlichen könnte. Also habt Nachsicht an dieser Stelle. Und ich möchte euch den Walder nochmal holen. Ich habe gesagt, er hat sich versteckt, aber jetzt müssen wir ihn nicht mehr entdecken, er ist da. Und jetzt stellt euch einfach vor, der Walter würde zum Glauben kommen. Wie? Lassen wir jetzt mal dahingestellt sein, das dauert jetzt zu lang. Wir wissen, er hat Jesus in sein Leben aufgenommen und er wurde ein Kind Gottes. Die grüne Fläche steht für das Kind Gottes. Und jetzt lebt er in der Welt, so wie wir auch, im Beruf, im Alltag und so weiter, als Christ. Und er lebt in der Gemeinde als Christ. Wie versteht er sich, der Walter? Versteht er sich wirklich als ein Kind Gottes? Oder lebt er im Lauf der Jahre und sagt, ich weiß wohl, dass ich ein Kind Gottes bin, aber meine Identität, mein Wesen definiere ich durch den gelben Kreis. Und das sind diese Bereiche, wie ich es vorhin vorgestellt habe. Diener Gottes, Mahner Gottes, Mitarbeiter Gottes, Versager Gottes, Mitläufer Gottes, Jünger Jesu. Wisst ihr, diese Schiene, diese gelbe Ebene, wir leben in einer Leistungskultur und wir sind alle leistungsgeprägt. Wir haben alle Erfolg zu bringen, Erfolg nachzuweisen. Und das färbt auf uns Christen ab, in diesen schönen Dienstfeldern wie Jünger sein, wie Mitarbeiter sein. Auch des Versagens, was dazugehört zum Glaubensleben. Wir leben in unserer Leistungsgesellschaft auf diesem Feld. Wir definieren uns durch Leistungsorientierung und Leistungsgepräge. Und jetzt möchte ich euch ganz persönlich was sagen. Genauso wie dem Walter, da könnte ich genauso jetzt ein Bild von mir drauf machen. Ich bin zum Glauben gekommen und ich habe gelesen und habe das aufgenommen, dass ich ein Kind Gottes bin. Aber ich habe es jahrelang nicht verstanden, sage ich ganz ehrlich. Und wenn ich euch jetzt so sage, dass ich schon ein paar Jahre Pastor war, bevor ich es richtig verstanden habe, dann wisst ihr, was da gefehlt hat. Ich war gerne Diener Gottes. Gemeindegründungsarbeit, wunderbare Sache, Erbel hochpacken, frisch vom Studium, der Kopf voller Ideen. Der Herr und ich, wir machen das mit anderen zusammen. Voll in diesem Leistungsdenken mit drin, im geistlichen Bereich. Bis ich irgendwann nach Jahren merkte, irgendwas fehlt mir. Irgendwas fehlt mir in meinem Christsein. Aber was ist es das? Und ich bin eben durch dieses Bibelwort oder durch Galater 4 darauf gestoßen, dass es Gott um was ganz anderes geht, als das, was ich, wie ich mich definiert habe und mich gesehen habe. Im Gott geht es erstmal darum, dass ich mich als Kind Gottes verstehe und lebe. Und jetzt möchte ich euch noch was sagen. In diesem Feld kann ich viele Bibelstunden halten. Was es heißt, Diener Gottes zu sein, was die Bibel dazu sagt, wie man da unter die Räder kommen kann, wie man wieder rauskommt. Ich kann viel über Jüngerschaft sagen und so weiter. Und ihr könnt vielleicht auch viel dazu sagen. Ich kann viel über Versagen und Glaubensschwäche erzählen. Aber wisst ihr, was ich gemerkt habe? Wenn mich fragt, was macht das Kind Gottes sein aus, dann muss ich plötzlich anfangen zu überlegen. Da kommt so wenig erstmal. Da ist so wenig da. Das hat mich erschreckt. Das kann doch nicht sein, dass ich so wenig über das weiß, was Kindsein Gottes ausmacht. Und dass ich nur über das hier so viel erzählen kann. Und dann sich dran zu machen, in der Bibel das mal zu erkunden und zu lesen. Solche Bibelstellen, wie wir es jetzt gehört haben. Oder Lukas 15 mal einfach zu verstehen unter der Rubrik Kindschaft. Oder Epheser 1 zu lesen. Wir sind Kinder Gottes. Welch geistlicher Segen da der Paulus schreibt, der den Kindern Gottes gehört. Macht es mal. Dann füllt sich das hier. Das füllt sich, da platzt es dann irgendwann aus dir heraus und du merkst, deine Identität bekommt Kraft und bekommt Raum. Das andere ist auch noch da. Aber wisst ihr, das hat die Kraft ein Stück weit verloren. Hier können dich Menschen angreifen, die können sagen, was du machst, gefällt mir nicht. Und ich lasse dich das spüren. Leistungsorientiert. Hier können Leute sagen, du, mit dir wollen wir nicht mehr. Es kann sogar sein, dass jemand zu dir sagt, du gehst mir sowas auf den Keks, ich möchte nicht mehr, dass du lebst, ich hole die Pistole und erschieße ihn. So, alles schon überall da gewesen auf dieser Erde. Passiert jeden Tag. Hier sind wir hinterfragbar und auch angreifbar. Hier nicht. Hier nicht. Die Kindschaft Gottes kann ja niemand mehr nehmen. Sie ist unverbrüchlich, unzerbrüchlich. In diesen Kreis kann niemand eindringen. Er kann hier eindringen, kann dich in Frage stellen, er kann dich niedermachen, er kann dich auslöschen, keine Frage. Aber hier hat keiner ein Zugangsrecht. Hier bist du geschützt in Gott, in Jesus Christus. Das ist unsere Identität. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, ihr Lieben. Und jetzt noch dieser Gedanke, versuch den anderen auch so zu sehen. Das ist etwas, auch ein Übungsfeld für mich nach wie vor. Ich möchte den anderen, meinen Bruder, meine Schwester in der Gemeinde, nicht über dieses Feld definieren. Zuerst. Aber wie oft machen wir das nicht? Der Bruder dient nicht so, wie ich denke, dass es von der Bibel her richtig wäre. Oder wie ich selber mache. Der legt die Bibel in bestimmten Fragen ganz anders aus als ich. Und schon ist er ein Stück weit gesunken. Ihr Lieben, das darf nicht sein. Wir müssen einander als Kinder Gottes sehen. Der andere ist genauso ein Kind Gottes wie ich. Durch Jesus Christus erlöst und befreit. Der hat die gleichen Rechte wie ich. Die gleichen Zukunftserwartungen und Hoffnungen darf er haben wie ich. Wir müssen uns hier begegnen, immer auf Augenhöhe. Das muss uns halten, das muss uns auszeichnen. Und dann gewinnt das hier, hat immer noch seine Bedeutung, aber nicht die erste Triebfeder. Das darf nicht unser Zusammensein bestimmen, ihr Lieben. Das muss unser Zusammensein bestimmen. In allen Fragen, die wir zu bewegen haben. In Christus Jesus sind wir Kinder Gottes, des Vaters im Himmel, der uns liebt. Denkt darüber nach. Versucht das zu füllen. Und jetzt noch ein letzter Gedanke, weil damit schließt dann auch dieses Bibelwort. Johannes sagt, und wir sind es auch. Ich glaube, dem Johannes, der macht sich Gedanken und sagt sich, das, was ich jetzt gesagt habe, da muss ich noch was nachschieben, damit die das auch wirklich annehmen. Und nicht schon wieder hinterfragen oder relativieren oder umdenken oder wegwerfen oder wie auch immer. Und wir sind es auch. Die geistliche, Matthias, mach schon bitte das nächste Bild. Da ist nochmal alles zusammen. Diese geistliche Wahrheit im Zentrum, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes sind, ist eingerahmt von zwei Dingen. Von dem ersten, von der Einleitung, schau genau hin zu dieser geistlichen Wahrheit. Und das andere, ich sichere sie dir nochmals zu, damit du abgesichert bist. Du bist es, ein Kind Gottes. Merkt ihr, wie wichtig diese Botschaft heute Morgen für dein Christsein ist und für dein Verständnis von Gott und für dein Verständnis von dir als Kind Gottes? Ich möchte uns einladen, die Augen zu schließen. Ich habe versucht, etwas zu formulieren, was Gott dir vielleicht heute Morgen ins Herz sagen möchte. Dann wollen wir ein Lied miteinander singen. Vater, deine Liebe ist so unbegreiflich groß. Dann werden wir das Abendmahl miteinander feiern, wo die Liebe Gottes ja auch nochmal so deutlich wird. Lehnt euch mal zurück, schließt die Augen, wer möchte, aber öffne dein Herz für Gottes Liebe.